Wir sind jeden Tag mit Algorithmen konfrontiert, ohne dass wir uns das vielleicht auch zu allen Zeiten immer bewusst machen. Im kollektiven Bewusstsein ist da allenfalls noch die Facebook-Timeline und die Kritik an deren Algorithmus. Nebenbei erlangt der Mensch aber immer mehr Wissen, immer mehr Technologie und darauf folgen auch immer mehr Daten und damit muss man irgendwie umgehen. Ich spreche jetzt gleich mit jemandem, der das, was ich hier versuche zu formulieren, ein bisschen besser beschreiben kann als ich. Es soll uns im Folgenden um Algorithmen gehen. Und das folgende Gespräch soll auch so ein bisschen von der Tatsache getragen werden, dass wir es jetzt schon und auch in Zukunft mit immer mehr Algorithmen zu tun haben. Und ich darf jetzt mit jemandem sprechen, der erkannt hat, dass es gilt, sich über Algorithmen Gedanken zu machen. Er meint, es ist eine differenzierte Kritik an bestimmten Algorithmen notwendig und es gilt auch zu erörtern, welche Algorithmen gewollt sind und welche eben nicht. Ich darf jetzt mit Professor Felix Stalder sprechen. Er ist Professor für digitale Kultur und Theorien der Vernetzung in Zürich und Vorstandsmitglied des World Information Institute in Wien. Hallo, Herr Professor Stalder.
Hallo.
Erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht können wir uns zunächst mal mit Ihrem Algorithmusbegriff befassen. Können Sie den zunächst uns schildern?
Genau, also Algorithmen im engeren Sinne ist ja Computercode, der Handlungsanweisungen enthält, wie man von Situation A zu Situation B kommt. Also was muss gemacht werden, damit eine Sequenz von Handlungen passiert? Aber das ist eigentlich ein sehr enger und meiner Meinung nach falscher oder nicht so zielführender Begriff, wenn man einen politischen Blick auf Algorithmen entwerfen will, weil das eben nicht nur Technologien sind, sondern das sind Institutionen und Prozesse. Also unter Algorithmen verstehe ich Entscheidungssysteme, in denen Teile der Entscheidungsketten automatisiert sind. Es ist nie alles automatisiert, also irgendjemand entscheidet immer, wohin die Reise sozusagen gehen soll und auf was hin das System optimiert sein soll, aber Elemente der Entscheidungen werden dann automatisiert.
Wenn es eines gibt, was auch so ein bisschen Laien auch bewusst ist, ist es dann eben auch diese fortschreitende Digitalisierung, die fortschreitende Technisierung und dass wir eben im Zuge dieser mit immer komplexer werdenden Datenmengen konfrontiert sind. Und mein Gedanke dazu ist, dass ja es ganz verschiedene Interessenlagen gibt, wenn es gilt, eben auch solche Daten auszuwerten, welche es auch sein mögen. Und Sie fragen sich auch, welche Algorithmen wir brauchen und welche wir eben nicht wollen. Wer sind denn jetzt wir?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen eine rhetorische Figur, aber mit wir meine ich eigentlich eine demokratisch verfasste Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der die Mitglieder dieser Gesellschaft Entscheidungen darüber treffen können, wie sie einerseits individuell leben möchten, aber andererseits auch gewisse kollektive Rahmenbedingungen gesetzt werden, etwa Chancengleichheit, gleicher Zugang zu fundamentalen Ressourcen und Ähnlichem. Und was wir haben im Moment sind eben verschiedene Automatisierungsprozesse, die aufgrund des technischen Fortschrittes, dafür, dass wir immer mehr Daten haben, dafür, dass im Moment wahnsinnige Fortschritte auch in den Grundlagenwissen über Maschinenlernen gemacht werden, dass teilweise diese demokratischen Potenziale befördern, teilweise eben extrem behindert.
Jetzt würde ich gern so den Dominostein anstupsen quasi, nämlich Sie auch auf die verschiedenen Aspekte ansprechen, mit denen Sie auch Ihre Algorithmuskritik formulieren. Also was sind denn schlecht gemachte Algorithmen? Was kennzeichnet diese?
Genau. Eines der Probleme, die wir haben, ist, dass wir haben zwei Arten von Problemen. Zunächst das engere Problem ist, dass viele Algorithmen, wie Sie gesagt haben, schlecht gemacht sind. Das heißt, sie versuchen, eine komplexe Situation, sagen wir jetzt mal den Lernerfolg eines Kindes in der Schule, in Zahlen zu fassen, die dann mit anderen Zahlen vergleichbar werden. Und das wissen alle, das kann man so nicht machen, weil da spielt nicht nur die Note eine Rolle, sondern ganz, ganz viele Dinge, sowohl was in der Schule als auch außerhalb der Schule passiert. Und weil das alles so kompliziert ist, nimmt man eine Vergleichszahl, zum Beispiel den PISA-Test. Da sagt man, okay, wir machen jetzt einen Test, der genau das erfassen soll. Und diese Vergleichszahlen, die sogenannten Proxys, die für eine einfache Zahl, die für einen komplexen Prozess sind, die sind oft so, dass sie das, was sie abbilden sollen, gar nicht richtig abbilden. Und damit entsteht eine Situation, dass wir aufgrund von Daten, die sehr präzise erscheinen, da kann man sagen, irgendjemand hat einen Lernerfolg von 3,78 und jemand anders hat einen Lernerfolg von 3,5, da ist ja ein eindeutiger Unterschied, aber dass diese Unterschiede und diese Präzision, die haben die Zahlen vorgaukeln, gar nicht stimmen. Und dann entsteht das Problem, dass man aufgrund von falschen Annahmen und falschen Erkenntnissen oder vermeintlichen Erkenntnissen beginnt, in diese Situationen, beispielsweise wie die Schule aufgebaut ist, wie die Lehrer arbeiten können, einzugreifen. Und damit wird sozusagen der Schulerfolg oder die Schule, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wird immer chaotischer, weil hier eingegriffen wird auf Basis von Zahlen und von vermeintlichem Wissen, das gar nicht stimmt. Also, und das ist ein großes Problem. Das ist so das eine Set von schlecht gemachten Algorithmen, dass sie eine Präzision vortäuschen über eine Situation, die sie eigentlich in ihrer Komplexität gar nicht erfassen können. Und das ist nämlich schwierig. Das ist problematisch für die Leute, die dann von diesen automatisierten Handlungen betroffen sind. Das ist eine Set von Problemen, das ihr habt.
Genau, Sie haben da noch einiges anderes angesprochen, aber diese Aspekte, die Sie da auch zur Kritik darstellen, kommen mir als Laie auch gar nicht so unbekannt vor. Ich habe da so Assoziationen beispielsweise zu Chefs, die ganz differenzierte Regelungen für Arbeitsabläufe treffen, ohne aber so Feedbackmöglichkeiten für Mitarbeiter einzufordern. Vielleicht, wo einfach nur das Ergebnis zählt, jetzt mal ganz platt formuliert. Das kann man ja manchmal vielleicht doch unterstellen, unter bestimmten erhobenen Zahlen, die es zu zementieren gilt, um bestimmte Wahrheiten irgendwie, wo dann bestimmte Wahrheiten zu Wahrheiten werden unter bestimmten Zahlen eben, die dann die Wahrheit darstellen, ohne dann auch zu hinterfragen, wie sie erhoben und interpretiert wurden. Auch das kommt mir alles nicht ganz unbekannt vor. Das scheinen mir alles so menschliche Probleme, die sie auch fassen, also menschliche Probleme, die wir auch nie so ganz loswerden vielleicht. Und ich denke, dass das auch in ihrer Algorithmuskritik so ein bisschen mit drin steckt, dass ein Algorithmus auch immer nur so gut ist, wie der ihn auch entwickelt hat. Braucht es da nicht auch ein ständiges Hinterfragen bestimmter Algorithmen und ist das tatsächlich auch zu leisten?
Es braucht dieses Hinterfragen, es ist eben fast nicht zu leisten. Das Problem ist, dass diese Entscheidungssysteme sich oft verstecken und das zwar aus mehreren Gründen. Das eine Grund ist, dass die besser funktionieren, wenn die Leute, die sozusagen davon betroffen sind, nicht wissen, wie sie funktionieren, ob sie überhaupt angewendet werden. Sobald ich weiß, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, dass mein Chef mir ein Excel-Sheet hingibt, das ich ausfüllen muss und am Schluss muss die Zahl 0 rauskommen, weil ich keine Überstunden machen darf, egal wie viel ich gearbeitet habe, dann werde ich die einfach so ausfüllen, damit das 0 rauskommt, damit ich keine Probleme kriege. Auch wenn es überhaupt nicht die tatsächliche, sozusagen geleistete Situation oder die Prozesse widerspiegelt. Das heißt, viele dieser Prozesse laufen im Hintergrund ab, dass man nicht weiß, ob sie überhaupt ablaufen. Das ist das eine Problem, wie sie sich verstecken oder unsichtbar machen. Das zweite ist, dass es oft heißt, das ist alles so kompliziert, das können sie gar nicht verstehen, wir können ihnen das gar nicht erklären. Also, dass da so eine Ebene von Pseudokomplexität drüber gelegt wird. Und das dritte ist, dass die oft tatsächlich geheim sind im Sinn von Geschäftsgeheimnissen. Das heißt, irgendeine Firma kauft sich bei einer dritten Firma dieses Wissen und diese Fähigkeit ein, aber weiß selber gar nicht genau, wie das passiert. Und die Firma sagt, wir sagen euch das nicht. Oder wenn wir euch sagen, könnt ihr es nicht weiter sagen, in Geschäftsgeheimnissen. Das heißt, das Hinterfragen dieser Algorithmen, das notwendig wäre, ist quasi unmöglich, weil wir gar nicht wissen, wie sie funktionieren und wo sie laufen.
Sie sagen auch aufgrund solcher, also mit auch dieser Argumentation, dass es daher auch gilt, zum Beispiel die Rechte von KonsumentInnen und auch ArbeitgeberInnen zu stärken. Wie kann man denn da auch rechtliche Grundlagen schaffen, um eben dass quasi bestimmte Algorithmen auch nicht ausufern oder intransparent werden, dass wir da erblinden an Daten?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, so Antidiskriminierungsmaßnahmen zu verstärken. Wir dürfen heute beispielsweise in Bewerbungsgesprächen nicht nach der Religion oder der sexuellen Orientierung fragen, weil die Gesellschaft sagt, diese Fragen, die haben nichts mit der beruflichen Qualifikation zu tun, sondern ist das rein diskriminierend und das wollen wir nicht. Also hier gibt es Möglichkeiten auf der Ebene, wenn jemand einen Verdacht hat, dass das sozusagen unfair behandelt wurde durch ein Entscheidungssystem, ob das jetzt automatisch ist oder nicht, müsste es Möglichkeiten geben, die Grundlage dieser Entscheidung zu hinterfragen und eine Rechtfertigungspflicht auf der Gegenseite zu geben. Okay, unsere Entscheidung, die beruht auf vertretbaren Kriterien. Also das wäre sicher eine Möglichkeit. Und das andere Möglichkeit wäre, dass wir uns überlegen, ob es nicht Sinn machen würde, eine gewisse Vielfalt der Algorithmen zu erfordern, dass man beispielsweise sieht, der eine Algorithmus produziert mir diese Resultate, der andere Algorithmus produziert mir jene Resultate, damit mir klar ist, dass diese Resultate eben generiert sind und nicht sozusagen objektiv aus dem Himmel fallen. Und dann kann ich für mich entscheiden, okay, Algorithmus B ist jetzt für mich der nützlichere, der bessere, der entspricht mehr meinen Ideen und meinen Bedürfnissen wie Algorithmus A. Das haben wir aber nicht. Wir haben immer nur einen und der kommt quasi so im Hintergrund Gott gleich, zeigt mir Google die Suchresultate an oder zeigt mir Facebook die Timeline an oder zeigt mir das Reisesuchportal, zeigt mir die Flüge an und ich habe keine Chance, Dinge zu vergleichen. Dort, wo es Vergleiche gibt, jetzt bei den Reiseportalen beispielsweise geht das noch, dort, wo es kaum Vergleiche ist beispielsweise bei Suchmaschinen, ist das schon sehr problematisch und dort, wo es überhaupt nur ein System gibt, sagen wir bei Facebook, ist das natürlich dramatisch.
Sie sehen in Algorithmen viel Potenzial, um auch Kooperation und kollektives Handeln zu erschließen. Die Ausführungen, die ich von Ihnen bereits gelesen habe, die erscheinen mir dahingehend sehr einleuchtend. Sie erklären beispielsweise, dass man den Verkehr regeln könnte, bevor Feinstaubwerte überschritten werden, also bevor das passiert. Dazu könnte man etwa Wetterdaten und Verkehrsdaten und biomedizinische Self-Tracking-Daten verwenden. Warum sind solche Ideen, also Ideen, die Kooperation und kollektives Handeln in den Mittelpunkt stellen, nicht schon viel mehr von Interesse? Das sind doch sehr reizvolle Gedanken. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie jetzt der Erste sind, der auf so eine Idee kommt. Warum passieren da nicht viel mehr?
Ich bin absolut nicht der Erste, der auf so eine Idee kommt. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eben das zweite Problem mit den Algorithmen. Das erste haben wir vorher darüber diskutiert, dass sie oft handwerklich schlecht gemacht sind, weil sie auf Situationen angewendet werden, die sich schlecht sozusagen algorithmisieren lassen. Das zweite Problem mit Algorithmen ist, dass sie, auch wenn sie sich mathematisch neutral erscheinen, natürlich immer in eine politische Logik eingebettet sind. Das heißt, die werden gemacht von Akteuren, die gewisse Interesse haben, die gewisse Grundannahmen treffen. Und wenn wir genau schauen, das sind fast alle Algorithmen, sind in ihrem Kern neoliberal. Und das heißt jetzt in diesem Fall eigentlich relativ was Präzises, nämlich dass sie auf individuelles Handeln hin ausgerichtet sind, dass sie darauf ausgerichtet sind, die Unterschiede zwischen den Menschen zu betonen und nicht, was sie gemeinsam haben. Und dass sie darauf ausgerichtet sind, die Menschen in Konkurrenz zueinander zu stellen. Also in irgendeinem Art von Ranking zu ordnen, wo man dann entweder weiter oben oder weiter unten im Ranking steht. Und je nachdem, was man macht, sich vielleicht im Ranking noch aktiv verbessern kann. Sei das in einem Game, wenn man sieht, wer hat wie viele Schritte gegangen, dann gibt es eine kleine Rangliste. Ah, der hat 15.000 Schritte gemacht, ich habe nur 11.000 Schritte gemacht und ähnliche Dinge. Das heißt, alle diese Fragen, die sozusagen Kollektivität ermöglichen würden und eben zu sehen, dass wir sehr viele Dinge nicht individuell, sondern nur gemeinsam regeln können, gerade was sozusagen unser Verhältnis zur Umwelt betrifft. Diese werden systematisch ausgeblendet, weil sie nicht in die Geschäftspläne und die Verwertungslogiken derer passen, die diese Algorithmen entwickeln. Und das ist eben das Schwierige. Ein Algorithmus ist ja, wie ich gesagt habe, ein Rezept, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Aber was Punkt A ist und was Punkt B ist, das wird immer sozusagen festgelegt von demjenigen, der Algorithmus macht. Und ich meine hier nicht derjenige, der ihn programmiert sozusagen, sondern eben von der Institution, die sagt, wir brauchen Algorithmus, um was immer wir für ein Ziel haben, optimal Werbung zu platzieren auf Facebook oder ähnliche Dinge, um das zu erreichen. Da eigentlich muss die Kritik jenseits von handwerklichen Problemen ansetzen. Wer entscheidet über diese Ziele? Wieso fließt so viel Energie da rein, Menschen sozusagen nach Einkommen und Kaufkraft zu segmentieren und überhaupt keine Energie darin oder viel weniger wirklich fundamentale Probleme zu lösen, für die wir neue Ansätze brauchen. Also ich habe in dem Artikel auch erwähnt, die Energieversorgung, also wenn wir wollen, weg von diesen großen zentralen Kraftwerken hin zu verteilten Bürgerkraftwerken und Ähnlichem, dann brauchen wir intelligente Maschinen, die Netze steuern. Das sind aber Probleme, die eben dann nicht individuell machbar sind, sondern die sind kollektiv.